Hallo und herzlich willkommen bei Dark Chapters
mit Britta
und Jenny.
Welcome back. Wir sind's wieder.
Mal wieder.
Wie alle zwei Wochen
jetzt immer. Wir sind mal wieder nicht in der Uni. Also hoffentlich ist der Ton
mal wieder
heute besser.
Ja, also sorry auf jeden Fall für letzte Folge. Es ist halt leider kein Tonstudio, ne? Also da sind nur zwei Schreibtische und zwei Stühle drin gewesen in dem Raum.
Ja.
Eigentlich kein Wunder, dass es geheilt hat. Aber heute sind wir woanders.
Ja, bei mir.
Bei Jenny. Wir haben noch nie Podcast bei Jenny aufgenommen.
Wir waren immer bei dir.
Ja.
Ich musste immer zu dir anreisen.
Ich habe Jenny immer angeboten, dass wir es auch bei ihr machen können. Ja? Also das möchte ich nur mal hier fürs Protokoll festhalten.
Okay, ist protokolliert.
Sehr gut. Aber wollen wir dann jetzt mal direkt starten?
Sehr gerne.
Heute ist ja der 10. April. Mhm. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr witzig, dadurch, dass jetzt ja auch eine Folge ausgefallen ist und letztes Mal ja Ramadan war statt Zeitgeschichte.
Mhm.
Und heute ist tatsächlich auch wieder etwas Religiöses, denn heute, beziehungsweise eigentlich schon seit dem 5. April, ist Pessach und heute ist auch der Ostermontag. Also morgen fängt wieder die Uni an.
Ja.
Yay!
Ist halt alt.
Es geht wieder los mit dem Ernst und ja, heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was man an Pessach feiert, was man an Ostern feiert. Und was die beiden Feiertage miteinander gemeinsam haben.
Das würde mich auch mal interessieren.
Und das finden wir doch jetzt mal hier gemeinsam raus. Also, das Pessachfest ist halt einfach ein jüdischer Feiertag und der halt dauert halt mehrere Tage, wie eben schon erwähnt. Und der Hintergrund dieses Feiertages ist tatsächlich der Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten und der damit einhergehenden Befreiung aus der Sklaverei. Das ist tatsächlich eine Geschichte aus dem Alten Testament und die findet sich im 2. Buch Mose und das ist die sogenannte Exodus-Geschichte. Und jetzt kommt die Exodus-Geschichte, denn als der Pharao die Israeliten nicht weggehen lassen wollte, schickte Gott 10 Plagen. Und das sind, glaube ich, diese 10 Plagen, die kennt man, auch wenn man die Exodus-Geschichte nicht kennt. Das ist Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Viehpest, schwarze Blattern, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und Tod aller Erstgeborenen.
Also der Klimawandel.
Genau, im Endeffekt ja, nur die Erstgeborenen, das passt nicht so
das
ganz.
Das kommt noch.
Naja gut, aber was ist mit den Nachfolgern? Also? genau.
Und dann da findet sich auch noch irgendein Virus für.
Safe. Und jetzt geht's aber um die letztere der 10 Plagen, also diese Tod der Erstgeborenen. Denn die Israeliten wurden vorher aufgefordert, eine Opfergabe darzubringen und mit dessen Blut die Türstöcke zu bestreichen. Was ist ein Türstock?
Ist das von dem Türrahmen das unten?
Genau, also generell einfach der Türrahmen. Irgendwie haben die dann halt Blut an diese Tür geschmiert.
Ja.
Und ja, tatsächlich blieben die jüdischen Erstgeborenen von dieser Plage geschützt.
Durch das Opfer?
Genau, denn der Gott des Alten Testaments hat die Leute dort von dort geschützt, sozusagen, von dieser Pest oder von dieser Plage. Und deswegen sind die Erstgeborenen der Juden nicht gestorben.
Ehrengott.
Wirklich Ehrengott.
Aber unehrengott, dass er dann die anderen alle getötet hat.
Ja, aber gut, das waren die Sklaven, ne? Die halt da jetzt mal befreit wurden und mal hier, ja, wie sagt man, die oberste Hand hatten, also halt mal Glück gehabt haben, so. Also ich finde, das ist schon ein gerechter Gott. Und daher kommt halt auch der Name Pessach, denn Pessach bedeutet übersetzt wie so viel wie Überschreitung. Oder was ich eigentlich noch viel besser finde, es heißt auch vorübergehen oder überspringen. Und das passt tatsächlich auch sehr gut, denn die Schwelle des Pharao wurde überschritten und er verlor seinen Sohn.
Hm.
Und das veranlasste ihn dann natürlich laut der Überlieferung dazu, die Israeliten doch ziehen zu lassen, also sie aus der Sklaverei gehen zu lassen. Und ja, die Kinder des Alten Testamentes wurden ja praktisch auch übersprungen und sind dem Tod entronnen. Deswegen, finde ich, passt das Wort Pessach einfach wie die Faust aufs Auge. Und eingeleitet wird das Pessachfest vom Sederabend. Dabei kommen Freunde und Familien zusammen, speisen in Gemeinschaft und lesen aus der Pessach-Haggadah vor. Ich finde, das hat so ein bisschen schon wieder halt so dieses typisch Religiöse, ne? Man trifft sich mit Familien, mit Freunden, man kommt zusammen. Religion ist für mich auch immer etwas, was mit Gemeinschaft zu tun hat und dann natürlich auch mit Essen, weil Liebe geht natürlich durch den Magen. Und die Pessach-Haggadah erzählt die Geschichte des Auszuges aus Ägypten und erzählt dann halt auch noch weitere Geschichten halt rund um dieses Thema Sklaverei und so weiter und so fort. Und die werden jetzt auch immer wieder anders erzählt von den einzelnen Familien. Da hat halt auch so jeder seine Vorstellung, was man dann halt da noch so besprechen möchte. Aber der Name Seder kommt von dem rituellen Mahl, das halt serviert wird. Dieses Mahl ist halt in Erinnerung an den eiligen Aufbruch aus Ägypten und ist halt der Besitz und Verzehr von gesäuerten Speisen, also Getränke und Speise, die halt gären. Mhm. Also ganz beliebt ist da halt zum Beispiel Obst, ne? Das wird ja sauer. Und während Pessach ist es tatsächlich 7 Tage lang verboten, Brot zu essen. Denn die Israeliten hatten nämlich keine Zeit, ihr Brot aufgehen zu lassen, als sie Ägypten verließen. Also konnten sie das auch nicht essen. Also auch eigentlich eine ganz schöne Tradition, wie ich finde. Es wird auf jeden Fall so ein Teller serviert und der heißt auch der Sederteller. Und der enthält in der Mitte eine Schale mit einem Kiddush-Becher. Und Kiddush ist ein Segensspruch über einen Becher Wein. Also kann man sich ähnlich vorstellen wie im Christentum beim Abendmahl gibt's ja auch dieses Wein, der dann von dem jeweiligen Pfarrer oder vom Priester geheiligt und gesegnet wird. Und genau, mit diesem Wein wird dann halt dieser jüdische Feiertag begonnen. Außerdem befindet sich auf dem Sederteller zum Beispiel Matzot. Das sind so ungesäuerte Brote. Und Pessach wird auch häufig das Fest der ungesäuerten Brote genannt. es gibt aber auch Hähnchenknochen, die halt das Opfer symbolisieren. Ein Ei, weil das ist sozusagen für den Feiertag halt symbolisch. Und Maror, das sind bittere Kräuter wegen der bitteren Zeit der Sklaverei. Dann gibt's noch Äpfel, Nüsse, Wein. Die sollen halt Lehm und Ziegel symbolisieren. Und dann nicht bitteres Wurzelgemüse, weil das symbolisiert die Sklavenarbeit. Warum das jetzt genau das alles bedeutet, weiß ich jetzt leider auch nicht. Ich bin schließlich nicht jüdischen Glaubens, aber fand ich trotzdem sehr, sehr spannend.
Voll spannend, weil ich habe von der jüdischen Gemeinde in Frankfurt so einen Instagram-Beitrag gesehen für junge Menschen, also zwischen 18 und 25 war das, glaube ich. Die können sich da melden und dann kriegen die so ein Essenspaket geliefert für 8,50 Euro, damit die dann das alles relativ günstig zubereiten können und essen können.
Mega cool, das ist ja echt eine richtig nice Idee. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Ostern. Wir haben Ostermontag. Jenny, weißt du, was an Ostern gefeiert wird überhaupt?
Ostern ist das wichtigste Fest der Christen.
Sehr gut.
Denn Jesus ist auferstanden.
Sehr gut. Genau, also man feiert sozusagen die Auferstehung Jesus oder auch die Erlösung der Menschen von den Sünden und so weiter und so fort. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal genauer erläutern. Mhm. Aber interessant ist auf jeden Fall, was hat Pessach mit Ostern gemeinsam? Also was man auf jeden Fall wissen muss, die christlichen Feiertage sind tatsächlich an den jüdischen angelehnt, weil das Christentum hat sich aus dem Judentum herausgebildet. Sprich, als man angefangen hat, sozusagen die Religion des Christentums zu entwickeln, hat man sich überlegt, okay, was können wir statt den jüdischen Feiertagen für Feiertage einführen, damit man die Leute vielleicht auch davon überzeugen kann, bekehren kann, etc. Und unter anderem wurde dann halt aus Pessach Ostern. Und tatsächlich wird auch in der katholischen Kirche zumindest an Ostern die Osterkerze gezündet. Und dann wird das Exultet gesungen?
Keine Ahnung.
Also sozusagen die Geschichte, die von diesem Auszug aus Israel erzählt. Also eigentlich nimmt man dabei auf Pessach Bezug, ohne dass man das jetzt so ausspricht, sondern man bezieht es halt eben auf Jesus. Natürlich wird auch die Jesusgeschichte dann nochmal vorgelesen und die Auferstehung und natürlich auch an Karfreitag der Tod und so. Ja. Und in der Kirche wird dann natürlich halt auch eben an diesen Sieg erinnert, den die Israeliten damals hatten gegen Ägypten. Und wird dann natürlich aber auf Jesus bezogen, der halt auch den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Und genau, das soweit zum Pessach und Ostern.
Sehr spannend. Was ich auch irgendwie auffällig finde, ist, dass beide Feste und auch der Ramadan irgendwie jetzt auf den Frühling fallen. Und ich finde, Pessach und Ostern sind ja so Geschichten über den Neuanfang. Mhm. Und ich finde, das passt auch gut zum Frühling. Und deswegen macht es Sinn, dass es jetzt zu dieser Jahreszeit gefeiert wird.
Ich denke auch, dass deswegen diese Feiertage so liegen, wie sie liegen. Mhm. Also zum Beispiel Weihnachten liegt ja auch nur dann, wann es liegt, weil halt damals schon die Heiden gesagt haben, es ist gerade so eine dunkle Zeit, wir müssen irgendwas feiern, mhm. was halt eben uns irgendwie wieder Mut macht, dass es einen Neuanfang geben wird. Und die haben sich dann halt eben diese Tannenzweige ins Haus geholt. Deswegen haben wir heute einen Tannenbaum übrigens. Ja, also ich glaube echt, dass Religion und Natur und Jahreszeiten echt eine Verbindung hat, auf jeden Fall.
Ja, sehr spannend. Dann bedanke ich mich, dass du so einen schönen Exkurs gemacht hast.
Sehr gerne.
Ja, dann fange ich jetzt mal mit meiner Folge an und ich halte mein Versprechen und es geht heute wieder um die indigene Bevölkerung von Nordamerika.
Juhu.
Und schon mal Triggerwarnung. Es wird heute um Gewalt gegen Kinder gehen. Also wenn ihr damit nicht so gut umgehen könnt, hört gerne die letzte Folge über...
Die war ja entspannt.
Über Harry und Meghan.
Also da ist zwar auch wer gestorben und es war auch ein bisschen dramatic, aber auf eine andere Art. Also dann hört auch da einfach rein.
Ich erzähle jetzt die Geschichte von John Jones, wie er sie in einem Interview geschildert hat. Als wir durch die Tür gingen, waren Aufseher dort. Meine Schwestern liefen in die Einrichtung und ich folgte meinen Brüdern. Der Aufseher sagte mir, dass ich ihm in den dritten Stock folgen solle. Der Flur war lang und dunkel. Der Schlafsaal war ein sehr großer Raum. Es war kalt, sehr kalt. Es war sehr ungemütlich während der Nacht und des Tages. Der Aufseher gab mir einen braunen Sack und braune Kleidung. Sie sagten mir, ich soll in den Duschraum gehen, wo ich ausgezogen wurde. Weißes Puder wurde auf meinen Kopf und meinen ganzen Körper verteilt. Dann habe ich geduscht und die braunen Klamotten angezogen. Ein Freund sagte mir, dass ich nicht meine Sprache sprechen durfte und auch nicht über unsere Tradition reden darf, weil wenn du das tust, wirst du bestraft. Ich konnte meine traditionelle Sprache zwar verstehen, aber ich konnte sie damals nicht sprechen. Und eine Sache, die wir tun mussten, war, dem Aufseher zuzusehen, wie er unsere Freunde schlug. Und es waren nicht nur die Hände. Das mussten wir ansehen. Und bis heute kann ich unsere traditionelle Sprache nicht sprechen. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich meinen Freunden zusehen musste, wie sie geschlagen wurden, weil sie ihre Sprache sprachen. Die Jungen machten manchmal in ihr Bett und der Vertrauenslehrer befahl, dass wir uns in zwei Reihen gegenüberstellten, mit Gürteln in unserer Hand. Jeder Junge, der ins Bett macht, musste durch die Reihen gehen und wir mussten ihn mit dem Gürtel bestrafen. Ich wollte meinen Freunden nicht wehtun und deshalb wurde ich selbst bestraft. An einem Tag sah ich einen Freund mit einem Schokoriegel und ich fragte ihn, woher er den hat. Er sagte mir, dass der Aufseher Mr. Clint ihm den Riegel gegeben habe. Also ging ich zu Mr. Clint und fragte ihn danach. Er antwortete, dass er keinen mehr habe, aber dass ich abends zu ihm kommen könnte, während die anderen schliefen und er mir dann einen gibt. Und ich ging zu ihm in sein Büro und er wies mich in sein Schlafzimmer, das an sein Büro angrenzte. Und dort fand der sexuelle Missbrauch statt. Ich weiß nicht, wie lange es ging, aber ich erinnere mich, dass ich den Schokoriegel wegwarf. Ich nahm 3 bis 4 Mal am Tag ein Bad, um mich sauber zu fühlen, aber es hat nichts gebracht. Als Erwachsener lernte ich, dass meine Eltern vermutlich verurteilt worden wären und ins Gefängnis gemusst hätten, wenn sie mich nicht in diese Schule geschickt hätten. Ich schickte meiner Mutter fröhliche und traurige Briefe, aber ich war verwirrt, warum sie mir nie auf die schlechten antwortete. Ich dachte, sie liebt mich nicht mehr. Aber später erfuhr ich, dass sie unsere Briefe lasen und meine traurigen Briefe nie abgeschickt wurden. Doch ich glaube, mein Stiefvater wusste, was ich durchmachte. Er sprach mal mit mir darüber, was er durchgemacht hat, von seinen Erfahrungen an der Port Alberni Indian Residential School. Dieselbe Schule, auf der ich war. Und ich fing an zu weinen. Er nahm meine Hand und sagte mir, dass es okay für Menschen ist, zu weinen. Er hielt meine Hand für eine lange Zeit.
Ich muss gerade voll an die Folge denken über Paul Schäfer. Das ist ein relativ ähnlicher Bericht. Oh mein Gott, wie schlimm. Darf ich fragen, wie alt er ist? Also wahrscheinlich ja Schulalter, ne?
Er war 7 Jahre alt und es war 1967.
Oh, crazy.
Als er zu dieser Schule ging.
Boah, das ist noch gar nicht so lang her. Mm-mm. Krass.
Heute geht's um die indigene Bevölkerung in Kanada und was die da durchmachen mussten. Aber bevor ich weiter darauf eingehe, möchte ich erstmal kurz genauer erklären, wie die indigene Bevölkerung in Kanada sich aufteilt und selbst bezeichnet, weil das ist nicht nur eine Gruppe. Das habe ich ja in der letzten Folge zu den Native Americans schon erklärt. Das sind ja sehr viele verschiedene Völker und die splitten sich in Kanada in drei größere Gruppen auf. Also zum einen gibt es da die First Nation People, von denen habe ich ja auch schon mal erzählt. Und das ist die politische Bezeichnung für die Ureinwohner in Kanadas. Also häufig ist da der Name des Stammes vorangestellt. Also zum Beispiel sagt man dann Cree First Nation People. Und mhm. Cree ist dann der Stamm.
Okay.
Dann gibt es noch die Métis oder Métis. Französisch ausgesprochen. Das sind nämlich die Nachfahren europäischer Pelzhändler und Frauen der First Nations.
Oh, spannend.
Also aus einer noch friedlicheren Zeit. Und daraus hat sich ein quasi neues Volk entwickelt, die beide Kulturen zusammen vereinen.
Also aber in dem Fall geben, also was heißt geben sie zu, aber sagt ja dann sozusagen die Gründung dieses Stammes aus, dass sie auch mal dorthin eingewandert sind. Wenn du sagst, dass die von Leuten stammen, die in Europa waren.
Also sie stammen von Europäern und eben den Indigenen ab.
Okay. Mhm.
Und dann gibt's noch als dritte Gruppe die Inuit. Von denen hat man vielleicht schon mal gehört. Die leben in der Arktis von Kanada und auf Grönland. Und die gehören zum Volk der Eskimos. Also die gibt's auch noch in Sibirien, weitere Stämme. Und die Inuit leben eben auch in Kanada. Und ja, wie gesagt, kam dann im 17. Jahrhundert die Europäer nach Nordamerika und eben auch nach Kanada. Und im 17. Jahrhundert, also ein Jahrhundert später, kamen schon katholische Ordensmitglieder nach Nordamerika und die wollten eben auch missionieren.
Oh.
Und über Missionen habe ich auch schon mal gesprochen in der Folge zum Bonifatius. Da habe ich ja über Bonifatius gesprochen, der hier missioniert hat, also in Hessen und Thüringen unterwegs war, um die Heiden in Anführungsstrichen zu bekehren.
Mhm.
Und das war ja hier schon nicht besonders angenehm.
Naja.
Aber was in Nordamerika noch dazu kam, war der Rassismus. Weil die Weißen bezeichneten sich den First Nation People eben als überlegen und sie bezeichneten eben die indigene Bevölkerung als unzivilisierte Wilde und betrachteten sich eben als überlegen und dass sie die Zivilisation bringen würden.
Genau.
Und damit eben auch den Christentum. Ja, und zu Beginn des 19. Jahrhunderts wollten die weißen Siedler sich immer weiter im Westen ansiedeln. Das passiert ja auch in Amerika. Das kennt man ja vielleicht auch mit dem Goldrausch, dass man dann in den Westen ging. Der wilde Westen, den kennt man ja wahrscheinlich auch aus Fernsehen und so.
Mhm.
Dort lebten aber die First Nation People ja bereits und viele von ihnen auch nomadisch, weil eben die Büffelherden ziehen im Jahr halt durch das Land und dann sind die First Nation People eben hinterhergezogen, um halt immer Essen zu haben.
Sich halt eben den Gegebenheiten anzupassen.
Genau. Und das passte aber nicht zum Lebensstil der Europäerin, weil wir sind ja eigentlich, gibt's in Europa irgendwie nomadisch lebende Menschen?
Naja, also in Europa gibt's halt natürlich Sinti und Roma. Die sind natürlich nicht, sind nicht häuslich geworden in dem Sinne. Aber ich glaube, seit der Steinzeit ist der Europäer ein Stammmensch, der sich einen Ort sucht und dort bleibt.
Ja, und auch die Sinti und Roma wurden verfolgt und ermordet.
Ja, aber es gibt ja noch welche. Mhm. Also die sind ja nicht in dem Sinne ausgestorben, sondern ja, was auch total krank ist einfach. Ja. Nur weil jemand sein Leben der Entwicklung widmet und halt eben umzieht.
Ja.
Ist das ein Problem?
Ja, nur weil jemand nicht ist wie du.
Da sind wir wieder, ne? Beim Thema, alles was anders ist, ist schlecht.
Ja, und auch die First Nation People sollten sich eben den EuropäerInnen anpassen. Und so kam es zum Indian Act 1876 in Kanada.
Allein, dass es Indian Act heißt.
Ja. Wen meint ihr? Meint ihr die Inder?
Also das ist irgendwie falscher Kontinent.
Ja, ganz schlimm. Und das bildete auch die Grundlage für die Entrechtung der First Nation People und deren Umsiedlung und Reservate. Das gab es ja auch in den USA. Allgemein die Geschichte der indigenen Bevölkerung in Kanada und den USA unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Also von dem, was ich heute erzähle, das gab es auch so in den USA, aber ist nicht so bekannt.
In den USA sind es aber vor allem die Engländer, ne? Und in Kanada sind es auch Franzosen, oder? Mhm. Wenn ich das richtig im Schulunterricht mitbekommen habe. Das ist wahrscheinlich dann der einzige Unterschied in dem Sinne.
Ja.
Okay.
Ja, in Kanada gibt es ja noch Quebec. Da wird ja eigentlich nur Französisch gesprochen.
Genau.
Ja. Das hatten wir auch im Französischunterricht.
Echt?
Ja.
Krass.
Quebec und dann mit Montreal.
Oh.
Ja. Und die damalige kanadische Regierung empfand nämlich die First Nation People als unmoralisch und unzivilisiert.
Mhm.
Und um das zu ändern, wurde eine aggressive Anpassung der Kinder an die europäische Lebensweise beschlossen.
Lieben wir.
Und
das hatten wir ja auch schon. Wie kannst du eine Gruppe von Menschen am besten umerziehen, indem du die Kinder...
Ja, die formbar sind.
Die noch... Ja, geformt werden können, die noch nicht so richtig nachdenken, sondern einfach das annehmen, noch erziehbar sind.
Ja, und das System der Residential Schools, von denen ich heute erzähle, gab es mehr als 100 Jahre lang. Und in dieser Zeit wurden etwa 150.000 Kinder ihren Familien entrissen und in die Residential Schools gebracht.
Boah.
Bis 1996, erst in diesem Jahr, wurde die letzte Residential School geschlossen.
Oha.
Ja, und diese Residential Schools sind, ja, das kann man nicht als Schulen bezeichnen. Das ist aufgebaut wie ein Internat mäßig. Also die Kinder lebten dort, haben da gegessen. Und das war eben das Ziel, sie so weit wie möglich von ihren Familien wegzubringen, damit sie überhaupt keinen Kontakt mehr zu denen haben und sich auch an niemanden mehr wenden können.
Was ja total grausam an sich schon einfach ist, einer Familie das Kind wegzunehmen und der Familie auch die Familie wegzunehmen.
Mhm.
Aber dann einfach schlimm, ja.
Ja, und diese Residential Schools wurden vom kanadischen Staat finanziert und von der katholischen Kirche betrieben. Jetzt möchte ich einmal auf die Definition von Völkermord eingehen. Denn das ist es, wovon ich hier gerade rede. Und der Völkermord oder auch Genozid ist die gezielte Verfolgung und Vernichtung von Bevölkerungsgruppen, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterscheidet. Seit 1948 wird der Genozid von den Vereinten Nationen als schwerwiegendes Verbrechen bewertet und sehen es als Pflicht an, die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen.
Seit 1900 was?
48. Ja, das war jetzt die Definition vom Völkermord. Und ich finde es so krass, dass die Vereinten Nationen das 1948 verabschiedet haben.
Ey, das kann doch nicht sein.
Und Mitbegründer sind doch die USA, oder?
Ja.
Und Kanada ist auch safe auch mit drin.
Safe.
Also während die das beschließen, beginnen die da einfach Völkermord an ihrer eigenen Bevölkerung.
Ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht sein. Wirklich. Also, hä, wie geht das rechtlich?
Ja.
Und vor allem, also, hä? Also,
ja.
Ich verstehe das nicht.
Jetzt komm mal kurz runter, du wirst nämlich gleich nochmal richtig aufdrehen.
Ich bin jetzt schon fast an der Spitze.
Ja, nachdem nämlich dann die Frauen der First Nation People mit der Residential School fertig waren, wurden sie gezwungen, nachdem einen weißen Mann zu heiraten. Und wenn sie das nicht gemacht haben, wurden sie sterilisiert.
Oh nein. Aber erstmal, sorry, da werden ja auch die weißen Männer dann irgendwie gezwungen, irgendwen zu heiraten.
Ja, wir kennen ja weiße Männer, also sorry.
Also die freuen sich.
Ja, safe. Exotisch oder so.
Oh Gott. Daddy, das kannst du mir doch jetzt hier nicht ernsthaft als Geschichte verkaufen.
Doch, weil 1928 wurde in Alberta, das ist so ein Staat in Kanada, der Sexual Sterilization Act beschlossen. Und das erinnert halt sehr stark an Eugenik, was auch hier in Deutschland während des Nationalsozialismus ein großes Thema war. Also es wurden auch Alkoholikerinnen sterilisiert und Frauen mit geistigen Krankheiten oder geistigen Behinderungen.
Oh Gott. Schwierig. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass jemand, der mit sich selbst noch nicht ganz klarkommt, sollte keine Kinder kriegen. Ja, aber die Leute zu sterilisieren, wo sind wir denn hier? Das und ist ja das, bester Nationalsozialismus. Ja,
und das ohne Zustimmung und auch oft ohne Wissen der Frauen.
Oh Gott.
Und jetzt gebe ich dir ein paar Zahlen.
Kurze Frage, wie kannst du jemanden ohne dessen Wissen sterilisieren?
Du kannst ja als Arzt sagen, ja, wir machen jetzt hier eine kleine OP. Das ist bei Ihnen notwendig.
Ah, okay, so nach dem Motto, da ist Krebs, wir müssen sie operieren. Ja. Und dann sagst du, ja, natürlich, wenn ich Krebs habe und daran sterben könnte, klar. Und dann, oha.
Jetzt gebe ich dir eine Zahl. Also die Frauen der First Nation People machten damals 2,5% der Bevölkerung aus. Aber sie waren 25% der Personen, die sterilisiert wurden.
Was?
Also, da wurde echt versucht, eine ganze Bevölkerung, ein ganzes Volk auszulöschen.
Ach du Scheiße. Und das war 1920?
28.
Das kann doch nicht sein, Jenny.
Halte ich noch mehr fest. Auch in den USA passierte das.
Nein.
Frauen der Native Americans wurden ohne Wissen und ohne Zustimmung sterilisiert in den 1960er und 70er Jahren.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an China.
Ja.
Krass.
In den 70er Jahren.
Ja, ich glaube, China hat das bis zu den 2000ern gemacht, oder?
Die machen das immer noch. Also in China ist ja das Ding mit der...
Die Zwei-Kind-Politik mittlerweile.
Ja, Ein-Kind-Politik. Ich habe da mal so eine Reportage zugesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wovon. Aber da wurde auch so ein Dorf gezeigt, so ein Bilderbuchdorf, wie es laufen soll. Also jede Familie hatte nur ein Kind.
Ich glaube, die Doku habe ich auch gesehen.
Und die Frauen haben sich danach sterilisieren lassen in diesem Dorf.
Genau. Aber natürlich dann, alles freiwillig und so und waren voll begeistert. Ja.
Aber da war ja dann diese eine Familie, die das nicht wollte und die auch ein zweites Kind bekommen hat.
Genau.
Und die dann da irgendwelche Sanktionen bekommen haben deswegen.
Generell, wie viele Kinder in China versteckt werden.
Ja.
Das ist so krank.
Ja. Und ich habe mal eine kurze Frage. Wieso werden eigentlich Frauen sterilisiert?
Ja, warum nicht die Männer?
Also bei Männern geht das ja so viel einfacher.
Voll. Und das kann auch wieder rückgängig gemacht werden.
Ja. Und bei Frauen musst du da ja den kompletten Bauch erstmal aufschneiden.
Vielleicht ist genau das der Punkt, dass es rückgängig gemacht werden könnte bei Männern.
Aber das muss ja irgendwie machen. Welcher Arzt macht das?
Und wahrscheinlich sind es auch mehr männliche Ärzte. Und die denken, Bonnie, ich will ja nicht, dass das bei mir irgendwann mal gemacht wird, also mache ich das lieber bei Frauen. Und natürlich können dann halt auch die weißen Männer sich an denen vergehen, weil die können ja nicht mehr schwanger werden.
Stimmt, das ist auch gut. Und dann gibt es auch keine Beweise dafür.
Ja. Also, wenn wir jetzt mal nationalsozialistisch denken, dann macht die Frau mehr Sinn.
Ja,
Alter, kann doch nicht sein.
Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung in das Jahr 2021 nach Kamloops, Kanada. Da ist auch eine Residential School gewesen und es wurden 215 Gräber gefunden. Offiziell gemeldet waren bis dahin 50 verstorbene Kinder. Daraufhin begann man in ganz Kanada nach weiteren Massengräbern der Kinder zu suchen. Unterstützt wurde das tatsächlich auch von der kanadischen Regierung mit $110 Millionen.
Ja, sorry, aber gut so.
Und man fand auch weitere Gräber. Bei einer Residential School in der Provinz Saskatchewan wurden 750 anonyme Gräber gefunden. Ja, woran starben die Kinder?
Nee, erstmal, warum spricht niemand darüber? Warum sprechen wir nur über Nationalsozialismus und nicht darüber?
Ja. Die Todesursachen waren meistens Tuberkulose, weil die Kinder eben eng zusammengepfercht waren in den eng, kalten Schlafsälen.
Wahrscheinlich auch unterernährt.
Unterernährt, weil die Residential Schools auch total unterfinanziert waren. Also die wurden ja von der kanadischen Regierung bezahlt, aber die haben da ja keine Vermögen ausgegeben.
Die wollten ja eigentlich gar nicht die Kinder umerziehen.
Ja. Es gab auch Versuche mit Medikamenten an einigen Kindern.
Oh Gott.
In Krankenhäusern. Und bei denen starben wahrscheinlich auch einige Kinder. Viele starben auch an der Grippe und viele auch an der Brutalität, die an den Residential Schools herrschten.
Spanische Grippe?
Grippe einfach.
Einfach Grippe. Einfach eine ganz normale Grippe. Ja. Krass. Ja gut, wenn du unterernährt bist und dich nicht richtig kurieren kannst.
Ja. Und die Eltern wussten oft nicht, wo ihre Kinder begraben wurden. Oft wussten sie auch nicht, dass ihre Kinder gestorben sind. Das ist ihnen erst meistens dann aufgefallen, wenn die Schule beendet war. Also klar war, jetzt sollte mein Kind nach Hause kommen und es kam nicht.
Oh nein.
Die Aufzeichnung der Todesfälle, die gemacht wurden während der Zeit der Residential Schools, wurden von der Kirche und der Regierung einbehalten. Und die Leichen der Kinder werden mit DNA-Tests identifiziert. Ja, und jetzt halte ich fest.
Ich halte mich fest.
Mhm. Denn für die First Nation People war das kein Schock.
Ach Mann.
Mindestens 6.000 Kinder sind gestorben, von denen man weiß.
Und ich habe eine große Frage. Warum? Wofür?
Rassismus.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, einige vermuten, dass es weitaus mehr Kinder sein müssen. Denn das Ganze ging über 7 Generationen lang.
Boah.
Und es ist ja bekannt unter den Menschen, wie viele Kinder nicht zurückgekommen sind. Und das bleibt ja auch in der Familie, dieses ewige Trauma eigentlich.
Ja,
man weiß, mein Onkel ist weg, meine Cousine ist weg gewesen, irgendwie meine Großmutter, deren Schwestern kamen nie zurück. Deswegen gehen einige der First Nation People auch davon aus, dass es mindestens 75.000 Kinder sind, die gestorben sind.
Boah.
Also die Hälfte.
Krass, ey. Ich meine, selbst wenn du jetzt nicht mit jemandem da auch direkt verwandt bist, es ist ja trotzdem irgendwie deine Gruppe, so deine Bevölkerung, deine Leute irgendwie, ne?
Ja, jemand hat sich ein Ziel gesetzt, dich und deine Leute zu töten.
Ja, oder halt auch andersrum, wenn man halt zum Beispiel in den Nachrichten hört, irgendein Deutscher ist gestorben, betrifft das einen selbst ja viel mehr, als wenn du hörst, irgendwie einer aus einem anderen Land ist gestorben. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, das ist ja immer so mit dem du dich identifizierst.
Mhm.
Das ist unvorstellbar, das ist so krass.
Ja.
Oh mein Gott.
Und es sind mehr als 1,8 Millionen Menschen und ihre Familien, die davon betroffen sind.
Alter.
Also so viele.
Das müssen mehr Kinder gewesen sein.
Alter.
Und also, ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber sprechen möchte, aber wahrscheinlich so richtig Verhütung gab es ja zu der Zeit auch nicht.
Nee.
Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die indigenen Bevölkerung da so zu stehen. Wahrscheinlich hatte ja dann auch eine Familie so 5 Kinder oder so.
Ja.
Krass.
Ja, und wie gesagt, in den USA war genau dasselbe. Da gab es auch eben das System der Residential Schools. Also zum Beispiel auch in New Mexico, da gibt es auch Aufzeichnungen von Kindern, die entrissen wurden von ihren Familien.
Oh Gott.
Und die First Nation People, die Inuits und die Métis fordern eben Wiedergutmachung und nicht nur Entschuldigung von ihrem Präsidenten. Der hat sich schon 2017 entschuldigt, aber das reicht halt nicht, weil 7
das
Generationen...
Das lässt ja die Leute nicht auferstehen.
Nee, und 7 Generationen. Also dieses Trauma sitzt fest in allen Familien da.
Ja.
Im ganzen Land. Und die haben da bis heute noch mitzukämpfen. Also Alkoholismus ist auch sehr verbreitet. Aber auch die Versorgung der Communities ist extrem schlecht. Also Zivilisation ist da überhaupt nicht passiert. Also teilweise haben die sehr miserable oder auch gar keine Wassersysteme. Also kein Leitungswasser, keine Abwassersysteme.
Toll.
Ja, und sie fordern halt bessere Lebensstandards.
Als wahrscheinlich war doch dieses, wir machen daraus jetzt eine Zivilisation und vorgeschobener Grund,
ja,
um mal seine ja, narzisstischen Sachen auszuleben.
Ja, glaube ich auch. Ja, und 2021 ist am 1. Juli dann etwas passiert. Da ist nämlich der Nationalfeiertag Kanadas, an dem die Gründung des Staates gefeiert wird. Und 2021 wurde dann der Hashtag Cancel Canada Day ausgerufen. Und in ganz Kanada wurden Mahnwachen abgehalten, weil kurz zuvor eben die Kinderleichen gefunden wurden.
Oh nein.
Und viele trugen orangene T-Shirts. Das ist so das Symbol für die Solidarisierung der, also für die First Nations. Und auf denen stand Bring Our Children Home. Und gerufen No Pride in Genocide. Also keinen Stolz in Genozid.
Mhm.
Und in einigen Orten wurden auch Statuen von Queen Victoria oder Queen Elizabeth zerstört, was ich auch gut verstehen kann.
Klar.
Weil, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber Kanada gehört ja immer noch zum Empire. Also der gute Charles, von dem du letzte Folge gesprochen hast, ist
King
auch
Charles III.
Ist auch Staatsoberhaupt von Kanada.
Ja.
Zum Beispiel die Algonquin First Nation People zündeten bei Einbruch der Nacht hunderte Kerzen an einem See an, um den Seelen der verlorenen Kinder einen Weg nach Hause zu ermöglichen.
Na schön.
Ja.
Ich finde, das ist eigentlich ein Grund, heute Abend eine Kerze anzuzünden. Vielleicht nicht unbedingt, um selbst zu trauern, aber einfach so, um sich mal so bewusst zu machen, was da passiert ist, mhm, was das heißt.
Ja. Und du wirst nicht glauben, was passiert ist, aber sogar der Papst hat sich entschuldigt.
Und wenn sich der Papst entschuldigt, dann...
Aber es hat ein ganzes Jahr gedauert.
Toll.
Er hat sich im Juli 2000...
Ja, der musste sich erstmal mit Gott beraten. Das dauert ein bisschen. Die Kommunikation zwischen Himmel und Erde ist nicht so...
Ja, ich glaube auch. Ja, im Juli 2022 hat er sich dann entschuldigt für das Böse im Personal. Also seiner Leute, die das Internat betrieben haben. Und die katastrophalen Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung bis heute. Und er bezeichnete es sogar als Genozid. Also er hat es offiziell anerkannt, dass da Scheiße gebaut wurde.
Ja, sehr gut.
Aber die indigene Bevölkerung in Kanada kämpft immer noch weiter. Es ist immer noch nicht viel passiert. Es ist ja auch nicht so lange her, erst 2 Jahre. Aber ich finde, man kriegt davon eigentlich nichts mit.
Null. Ich wusste davon gar nichts. Crazy.
Ja. Ja, ich finde es auch krass, weil Kanada wirkt irgendwie immer so wie dein, wie die nette kleine Schwester von den USA oder so.
Total. Vielleicht sogar noch netter, vor allem seit Trump in Amerika war, waren ja viele eher so, Amerika muss nicht sein, aber Kanada voll gerne.
Ja.
So. Ah, so schwierig.
Ja.
Und natürlich ist es ein großartiger Schritt, dass der Papst dazu was sagt und da halt auch einfach nochmal Aufmerksamkeit generiert, weil das muss man einfach sagen, wenn der Papst was sagt, das kriegt man dann schon irgendwo mit, ja, ne? Aber, boah, ist so schrecklich. Krass.
Ja, und es wird halt noch weiter aufgearbeitet, also es werden immer noch Gräber gesucht und ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, aber ich glaube, die katholische Kirche hat immer noch nicht alle Dokumente dazu rausgegeben.
Oha. Wäre auch interessant, was die Krone in England vielleicht da auch noch an Dokumenten hat, die sie nicht rausgeben wollen. Oh, Mann, ey. Das kann doch echt nicht sein.
Besonders ist es gar nicht lang her.
Total, das hat mich so schockiert. Mhm. Vor allem, dass einfach die Vereinten Nationen sich gegründet haben, eigentlich mit dem Hintergrund des Nationalsozialismus in Deutschland, mit diesem Wissen, was in Europa passiert ist. Und dann passiert sowas, nur auf einem anderen Kontinent.
Die machen es selber weiter.
Kann doch nicht sein. Also, es macht mich so wütend.
Ja, mich auch.
Oh Mann.
Ja, aber das war's von mir.
Ich würde ja sagen, war eine schöne Folge, aber das wäre viel zu ironisch. War mega krass, also hat mich richtig schockiert.
Mhm.
Ich glaube, das ist wichtig. Man muss sich auch zwischendurch mal ein bisschen schockieren lassen. Ein bisschen einen Reality-Check sich abholen.
Damit wir wissen, was abgeht.
Voll. Ja gut, ich glaube, dann bleibt uns gar nicht mehr zu sagen, außer dass wir allen Studierenden einen schönen Semesterstart wünschen.
Danke dir.
Gerne, ich danke mir selbst. Und sonst wünschen wir euch einfach noch einen schönen Feiertag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Einen schönen Abend.
Mittag.
Morgen.
Nachmittag.
Bleibt noch irgendwas übrig? Nee. Einfach allgemein eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.